Jahrzehntelang glaubten zumindest Wissenschaftler, das Gehirn sei immunprivilegiert, abgeschottet hinter der Blut-Hirn-Schranke und ohne lymphatisches System. Aber das ergab keinen Sinn.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von PZ nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Manfred Schubert-Zillerwetz. Ich bin Professor für pharmazeutische Chemie an der Goethe-Universität, Sprecher des House of Pharma and Healthcare und Mitglied der erweiterten Chefredaktion der PZ. Wie wir alle wissen, herrscht in der Biologie das Prinzip des Fließgleichgewichts. Stoffwechsel basiert auf Substraten, die den Zellen zugeführt werden, und die entstehenden Abfallprodukte werden auch wieder ausgeschieden. Im Makrobereich ist das für jedermann erlebbar, der sich ernährt und die Abfälle in Form von Urin und Kot ausscheidet. Auf zellulärer Ebene ist das weniger offensichtlich, aber ich denke, jedem bzw. jeder von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sie uns zuhören, sind die Prinzipien unseres Stoffwechsels mehr oder weniger vertraut. Umso verwunderlicher ist es allerdings, dass es bis vor etwa 10 Jahren keine Vorstellung darüber gab, wie das Gehirn seinen metabolischen Abfall los wird. Willkommen zu unserem Podcast über eines der faszinierendsten und erst kürzlich entdeckten Systeme des menschlichen Körpers, das lymphatische System des Gehirns. Mit meinem Kollegen Professor Theo Dingermann, Senior Editor bei der PZ, möchte ich Sie mit auf eine Reise durch die verborgenen Kanäle unseres Denkorgans nehmen, ein System, das so elegant wie essentiell ist und dessen Störung mit praktisch jeder neurodegenerativen Erkrankung in Verbindung steht. Guten Morgen, lieber Theo. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Guten Morgen, Manfred.
Theo, lass uns gleich mit einem wissenschaftlichen Rätsel beginnen, das Forscher über ein Jahrhundert lang beschäftigt hat. Du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, Manfred, das ist spannend. Wie wir alle wissen, verfügt der menschliche Körper über ein ausgeklügeltes Lymphsystem, ein Netzwerk von Gefäßen, das parallel zu unserem Blutkreislauf verläuft. Es transportiert Immunzellen, entfernt Abfallstoffe aus dem Interstitium, den Räumen zwischen den Zellen, und hält unsere Gewebe im Fließgleichgewicht. Jedes Organ im Körper hat Zugang zu diesem System.
Jedes Organ? Außer dem Gehirn, oder?
Jahrzehntelang glaubten zumindest Wissenschaftler, das Gehirn sei immunprivilegiert, abgeschottet hinter der Blut-Hirn-Schranke und ohne lymphatisches System. Aber das ergab keinen Sinn.
Das war doch eigentlich klar, denn tatsächlich ist unser Gehirn das metabolisch aktivste Organ unseres Körpers. Rund 90 Milliarden Neuronen feuern ununterbrochen elektrische Signale. Dieser intensive Betrieb produziert massenhaft Stoffwechselabfälle, toxische Proteine wie Beta-Amyloid, Tau-Protein, Alpha-Synuklein. Diese Abfälle müssen entsorgt werden, aber wie?
Die traditionelle Antwort war: durch zelluläre Degradation und langsame Diffusion. Aber Berechnungen zeigten, dass diese Mechanismen viel zu ineffizient sind. Aber dann kam 2012, eine bahnbrechende Entdeckung wurde gemacht.
Was meinst du konkret?
Ein Forscherteam um die dänische Neurowissenschaftlerin und Professorin Dr. Maiken Nedergaard entdeckte etwas Außergewöhnliches. Das Gehirn hat sehr wohl ein Lymphsystem. Allerdings sieht es völlig anders aus als das gut bekannte Lymphsystem im Rest unseres Körpers. Nedergaard nannte das zentrale Lymphsystem das glymphatische System, ein Wortspiel aus Glia, den Stützzellen des Gehirns, und lymphatisch.
Wie müssen wir uns dieses System vorstellen?
Mit einer Metapher erklärt, kann man sich das glymphatische System als eine ausgeklügelte Autobahn vorstellen, das mit den Blutgefäßen eine bereits bestehende Infrastruktur nutzt. Wichtig, dass man sich vergegenwärtigt, dass jedes Blutgefäß in unserem Gehirn von einem schmalen Raum umgeben ist, den wir den perivaskulären Raum nennen. Hier ist die Autobahn in unserer Metapher verortet. klare Zerebrospinalflüssigkeit fließt aus dem Raum um das Gehirn herum in diese perivaskulären Kanäle entlang der Arterien in das Gehirn hinein.
Aber da stellt sich die Frage, was treibt diesen Flüssigkeitsstrom an?
Nun, der Motor, der diese Flüssigkeit in Bewegung hält, ist tatsächlich der Herzschlag. Jeder Herzschlag sendet eine Pulswelle durch die Arterien. Diese Pulsation und damit die rhythmische Expansion und Kontraktion der Gefäßwände wirkt wie eine Pumpe und treibt den Liquor tiefer ins Gehirngewebe. Auch die Atmung spielt eine Rolle. Jeder Atemzug verändert den Druck im Schädel leicht und unterstützt die Flüssigkeitsbewegung.
Und was kommt dann?
Jetzt kommt der brillanteste Teil. Die Zellen, die die Gefäße umhüllen, sind die Astrozyten. Astrozyten sind Zellen der Glia des zentralen Nervensystems. Sie weisen einen verhältnismäßig kleinen Zellkörper von nur 10 bis 20 Mikrometer Durchmesser auf. Allerdings besitzen sie zahlreiche radiär vom Zellkörper abgehende Zellfortsätze, die teilweise verzweigt sind und die Oberflächen benachbarter Nervenzellen bedecken. In diesen Zellfortsätzen exprimieren die Astrozyten spezielle Wasserkanäle, die als Aquaporin-4-Kanäle bezeichnet werden. Diese Kanäle sind wie molekulare Schleusen. Sie ermöglichen den frischen Liquor in das Gehirngewebe einzudringen und sich mit interstitieller Flüssigkeit zu vermischen. Der Flüssigkeit also, die die Gehirnzellen umspült. Dabei nimmt der Liquor die metabolischen Abfälle auf, die sich dort angesammelt haben.
Und was ist dann der letzte Schritt?
Die nun abfallbeladene Flüssigkeit fließt dann entlang der Venen aus dem Gehirn heraus, wieder durch perivaskuläre Räume, aber diesmal in entgegengesetzte Richtung. Von dort gelangt sie in tatsächlich neu entdeckte lymphatische Gefäße in den Hirnhäuten und schließlich in die Lymphknoten im Nacken.
Ich habe gehört, dass Schlaf eine ganz besondere Bedeutung für das lymphatische System hat. Was steckt denn da dahinter?
Das lymphatische System ist nicht nur elegant, es ist tatsächlich lebensnotwendig. So zeigen Studien, dass das lymphatische System etwa 40-80% der Abfallproteine aus dem Gehirn entfernt. Ohne lymphatisches System würden sich toxische Proteine wie beispielsweise Beta-Amyloid exponentiell schneller ansammeln. Aber hier ist der Clou. Das System funktioniert hauptsächlich während des Schlafs.
Das musst du bitte näher erläutern. Liegt etwa hier auch das Geheimnis verborgen, warum wir überhaupt schlafen müssen?
Da liegst du ziemlich richtig. Schlaf wird heute als eine Art Wartungsschicht des Gehirns gesehen.
Und wie muss man sich das ganz konkret vorstellen?
Nun, während man wach ist, sind die Gehirnzellen aktiv, kommunizieren, verarbeiten Informationen. Sie sind dicht gepackt und der Raum zwischen den Neuronen, der interstitielle Raum also, ist relativ klein. Aber wenn man schläft, passiert etwas Erstaunliches. Die Neuronen schrumpfen leicht. Der interstitielle Raum vergrößert sich um etwa 60%. Mit Blick auf die eingangs erwähnte Metapher einer Autobahn führt dies dazu, dass an manchen Stellen die zuvor verstopfte Autobahn plötzlich doppelt so breit wird. Der Verkehr, also der Liquorfluss, beschleunigt sich dramatisch. Und mit ihm geraten auch die Abfallstoffe in Bewegung. Besonders während des Tiefschlafs, also in der Non-REM-Phase, ist die lymphatische Aktivität um das Zehnfache erhöht.
Jetzt verstehe ich, warum chronischer Schlafmangel so schädlich ist.
Tatsächlich führt bereits eine einzige Nacht ohne Schlaf nachweislich zu einer Ansammlung von Beta-Amyloid im Gehirn, messbar beispielsweise im PET-Scan. Chronischer Schlafmangel bedeutet chronisch beeinträchtigte Abfallentsorgung. Es ist, als würde die Müllabfuhr wochenlang streiken.
Tatsächlich ist es ja so, dass fast allen neurodegenerativen Erkrankungen Schlafstörungen vorausgehen, wie man bereits lange weiß. Sie sind also nicht nur ein Symptom, sondern ein gefährlicher Risikofaktor. Die gute Nachricht ist allerdings, dass man etwas gegen das Risiko tun kann, oder?
Tatsächlich zeigen Studien, dass sogar die Schlafposition einen Unterschied macht. Seitenschläfer haben eine effizientere glymphatische Clearance als Rücken- oder Bauchschläfer, möglicherweise, weil diese Position die Drainage optimiert. Qualitativ hochwertiger, tiefer Schlaf ist keineswegs ein Luxus. Es ist eine neurologische Notwendigkeit. Versagt das System, steigt das Risiko für Krankheiten und Dysfunktion, darunter beispielsweise Alzheimer. Man weiß heute beispielsweise, dass jedes Gehirn kontinuierlich Amyloid produziert, denn es ist ein normales Nebenprodukt des Stoffwechsels. Die Alzheimer-Krankheit entwickelt sich, wenn die Clearance der Amyloid-Ansammlung nicht funktioniert. Neuere Studien zeigen, dass glymphatisches Versagen den Amyloid-Plaques vorausgehen kann, was darauf hindeutet, dass es nicht nur eine Konsequenz, sondern eine Ursache der Krankheit sein könnte.
Gilt das auch für Morbus Parkinson, eine Erkrankung, bei der es ja zur Akkumulation des toxischen Proteins Alpha-Synuklein kommt?
Ja, das scheint so zu sein, denn Parkinson-Patienten haben eine deutlich reduzierte glymphatische Funktion, messbar mit modernen MRT-Techniken. Die Akkumulation von Alpha-Synuklein blockiert die perivaskulären Drainagewege und beschleunigt den Tod dopaminerger Neuronen.
Das ist deprimierend. Gleichzeitig bietet diese Erkenntnis aber auch Raum für Hoffnung auf neue therapeutische Strategien, möglicherweise sogar neue Wirkstoffe. Kannst du da etwas dazu sagen?
Tatsächlich ist im Gegensatz zu vielen neurologischen Problemen das glymphatische System erstaunlich beeinflussbar, beispielsweise durch Lebensstilentscheidungen. An erster Stelle steht da die Optimierung der Schlafqualität. Wir haben bereits darüber gesprochen, aber es lohnt sich zu wiederholen. Qualitativ hochwertiger Schlaf ist die wichtigste Intervention. 7 bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht sollte man anstreben und man sollte versuchen, die Tiefschlafphase, also den Non-REM-Schlaf, zu optimieren. Schlafstörungen wie beispielsweise Schlafapnoe sollte man aggressiv behandeln.
Was kann man eigentlich noch machen, um dem glymphatischen System zu helfen?
Regelmäßige Bewegung ist möglicherweise die zweitwirksamste Intervention. Studien zeigen, dass 12 Wochen regelmäßiges Training die Expression und die korrekte Anordnung von Aquaporin-4-Kanälen erhöht, dass die arterielle Compliance verbessert wird, indem die Gefäße flexibler und die Pulsatilität stärker werden. Entzündungen in den Mikroglia und Astrozyten reduziert werden und dass die Größe und der Fluss der meningealen Lymphgefäße steigen.
Mich würde es wundern, wenn nicht auch die Ernährung eine Rolle spielt.
Natürlich. So unterstützen mehrfach ungesättigte Fettsäuren die glymphatische Funktion. Auf Alkohol sollte man am besten verzichten. Aber eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr unterstützt den Liquorfluss.
Gibt es auch pharmakologische Optionen, die das glymphatische System auf Trab bringen?
Tatsächlich sollten Schlafstörungen aggressiv behandelt werden. Hier bieten sich heute duale Orexin-Rezeptor-Antagonisten, die sogenannten DORAs, zur Verbesserung der Schlafqualität an. An der Verbesserung der Aquaporin-4-Kanalfunktion wird noch gearbeitet. Ein Entwicklungskandidat trägt das Entwicklungskürzel TGN-073. Mal abwarten, ob dieser Kandidat es in die Klinik schafft. Aber auch Adrenerge-Modulatoren, die die Adrenerge-Aktivität hemmen, beispielsweise Prazosin oder Propranolol, könnten den interstitiellen Raum vergrößern.
Theo, ich habe auch gelesen, dass in China versucht wird, den glymphatischen Fluss chirurgisch zu beeinflussen. Wie ist das einzuordnen?
Tatsächlich wird in ersten Publikationen von chinesischen Arbeitsgruppen darüber berichtet, das lymphatische System des Gehirns durch eine Anastomose mit ableitenden Venen zu verbinden. Durch diese lymphatisch-venösen Anastomosen soll der Zug auf das zentrale lymphatische System erhöht werden.
Und was hältst du davon?
Von der Theorie her klingt das vielversprechend und tatsächlich zeigen frühe Studien potenzielle kognitive Vorteile bei Alzheimer-Patienten, aber die Technik bleibt experimentell. In Kommentaren in Wissenschaftsorganen wie Nature und Science werden die Arbeiten sehr kritisch gesehen. Es wird ein strukturiertes Vorgehen im Rahmen sauberer klinischer Studien gefordert. Und tatsächlich wird an der Yale University in den USA eine solche Studie vorbereitet, wie ich gelesen habe.
Und worüber müssen wir noch sprechen?
Nun, vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass auch eine Suche nach Biomarkern begonnen hat, mit deren Hilfe die Funktion des glymphatischen Systems gemessen werden kann und glymphatische Dysfunktionen erkannt werden können. Hier bietet sich derzeit der DTI-ALPS-Index, eine nicht-invasive MRT-Messung, an. Dieser Index spiegelt die Diffusion entlang der perivaskulären Räume als Maß für die Clearance im Gehirn wider und ist bei Alzheimer- und Parkinson-Patienten konsistent reduziert. Somit könnte sich mit Hilfe dieses Index Risikopatienten identifizieren lassen, bevor Symptome auftreten.
Faszinierend. Ich meine, dass die Entdeckung des glymphatischen Systems zweifelsfrei mehr als nur ein neues anatomisches Detail ist. Diese Entdeckung verändert fundamental all das, was wir bisher über das Gehirn gedacht haben. Vom isolierten Organ zur integrierten Einheit, auch was die Frage des lymphatischen Systems betrifft. Das Konzept des immunprivilegierten Gehirns ist somit überholt. Das Gehirn ist nicht isoliert. Es kommuniziert ständig mit dem Immunsystem über die lymphatischen Drainagewege. Antigene aus dem Gehirn gelangen zu Lymphknoten, wo Immunzellen sie erkennen und darauf reagieren. Dachten wir bis vor kurzem noch, das erwachsene Gehirn sei weitgehend statisch, zeigt sich immer deutlicher, dass das Gehirn eine bemerkenswerte Dynamik entwickelt. Jede Nacht dehnt sich das Volumen seiner Zwischenräume um 60% aus, wie du, Theo, uns gerade sehr vortrefflich erklärt hast. Damit kommen wir zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören, für das Interesse und bei dir, lieber Theo, für die wirklich spannenden Informationen. Ciao, Theo.
Ciao, Manfred.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.